Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Politik Night Talk und heute sind wir wieder vollständig. Auf der einen Seite Professor Ralf Schöllhammer vom MCC Budapest und auf der anderen Seite zurück aus Hamburg Bernhard Heinzelmeier, Jugendforscher und Politikexperte. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ja, das große Thema natürlich der letzten Woche war das Attentat auf Donald Trump. Er ist ja angeschossen worden, nur am Ohr verletzt, aber ganz knapp eigentlich doch dem Tod entkommen. Herr Professor Schöllhammer, ist das jetzt der Wahlsieg für Donald Trump?
Ich würde noch nicht so weit gehen. Ich meine, dass natürlich grundsätzlich das, die Auswirkungen von dem Ganzen, dass seine Chancen signifikant verbessert haben, ist richtig. Aber wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und wir wissen alle, in 2 Monaten wird man wahrscheinlich nicht mehr darüber sprechen. Die Wahl ist in knapp 3,5 Monaten. Also es wird sich zeigen, ob das jetzt dann das Zünglein an der Waage ist, was die Entscheidung herbeibringt. Aber ich würde noch nicht so schnell urteilen. Also ich glaube, momentan ist auf republikanischer Seite ist man jetzt der Meinung, das ist erledigte Sache. Der Wahlkampf ist gewonnen. Es ist die Präsidentschaft von Trump nicht mehr abzuwenden. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin auch, über das reden wir später noch. Ich muss auch sagen, ich hätte auch einen anderen Vizepräsidentschaftskandidaten an seiner Stelle gewählt. Ich glaube, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Aber natürlich, ich glaube, was ganz wichtig ist auch, ist bei Trump, er hat halt eines gezeigt, weil sein Ruf war immer der, dass er, wie man sagen würde, ein bisschen ein Bully ist. Also jemand, der gern austeilt, aber nicht einstecken kann. Aber eines hat er, glaube ich, in dieser Szene gezeigt, nach diesem Attentat. Also er hat so reagiert, wie ich meine, viele von uns sich wünschen täten, dass sie in so einer Situation reagieren. Also einen persönlichen Mut und eine persönliche Courage kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen.
Er ist ja zuerst in die Knie gegangen, da habe ich natürlich seine Leibwächter hinuntergedrückt, weil man nicht gewusst hat, wo weiter geschossen wird. Aber dann ist er hochgekommen, hat Fight, Fight, Fight gerufen. Also eigentlich eine unglaubliche, muss man schon sagen, eine unglaubliche Reaktion in dieser Situation, weil immerhin wäre er ja eigentlich ein paar Sekunden davor fast erschossen worden.
Ja, also eigentlich bewundernswert, muss ich mit dem Ralf Schöllhammer anschließen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt inszeniert war, sondern ich glaube, das ist schon sein Wille und seine innere Kraft und sein unbedingter Wille, wieder Präsident zu werden und diese Scharte auszuwetzen, dass er da abgewählt wurde. Und das, er hat jetzt signalisiert, ja, er hat ein Programm und das will er durchsetzen und niemand wird ihn aufhalten. Also ich glaube, das Signal an die Menschen war, mich kann keiner aufhalten, selbst wenn man auf mich schießt, ja, selbst wenn man es damit versucht, werde ich weiterkämpfen und werde da sein. Und das bringt sicher einiges für ihn, nicht? Natürlich, weil wenn man jetzt den vergleicht mit Biden, der völlig, völlig kaputt, fertig am Ende, dement ist, nicht? Und dann stellt man die beiden nebeneinander, dann kann man sie eigentlich, wenn man sie emotional entscheidet, nur für Trump entscheiden.
Also Agilität hat ja in dem Fall jetzt auf jeden Fall gezeigt und natürlich, da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, wieder den Unterschied zu Joe Biden schon sehr stark aufgezeigt, auch in der Reaktion und was aus der Situation gemacht hat.
Ja, also ich meine, Donald Trump wirkt wie Theodore Roosevelt und Joe Biden wirkt, wenn man sich seine Pressekonferenz ansieht, ein bisschen wie Mr. Burns von den Simpsons. Und das eine macht ein bisschen einen besseren Eindruck als das andere und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht noch massiv unterschätzt. Ich könnte mir vorstellen, ich zirkuliere hier, da war es, glaube ich, der Einzelne mal ein bisschen mehr dazu als ich, aber ich hätte mir vorstellen, dass es vor allem auch bei der Jugend ein bisschen verfeinert. Ich habe ein bisschen geschaut bei so jüngeren, unter Anführungszeichen, Influencern, wie man sagt. Und das war ganz interessant. Ich meine, das sind jetzt Anekdoten, aber ich habe doch spannend gefunden, weil wir gesagt haben, naja, eigentlich wollten sie entweder gar nicht wählen gehen oder Trump ist sie nicht in Frage gekommen. Aber wenn man sich, ich meine, wir sehen da jetzt nur die Bilder, aber ich kann jedem nur empfehlen, sich die gesamte Szene anzusehen. Das ist ja wirklich eben, es fallen diese Schüsse, Trump geht kurz in die Knie, die Secret Service eben stürzt sich auf ihn und dann praktisch er richtet sich auf. Das Erste, was er sagt, das war anscheinend, ist er da im Niedergang, hat er einen Schuh verloren, das ist er gesagt, also let me get my shoe, also er muss einmal den Schuh wieder anziehen und dann hat er eben gesagt, warte, und dann eben das, wie er da die Faust nach oben regt und sagt, fight, fight, und dann praktisch das Publikum merkt, er ist unverletzt praktisch, da geht dann dieser riesen durch die Masse und alle beginnen das sagen USA, USA, USA. Also das ist eine Szene wie aus einem Film. Das Wort, das hat sich tatsächlich so ergeben, das ist wie aus einem Film. Und ich glaube eben, dass gerade in Amerika der Underdog, das Comeback-Kid und das Ganze jetzt der ein Attentat überlebt hat, das ist so eine fantastische Story mittlerweile, dass ich glaube eben auch viele, die vielleicht sagt, ich gehe gar nicht wählen oder Trump, ich weiß nicht, jetzt vielleicht sagen, okay, eigentlich, jetzt muss man dem fast die Stimme geben, weil das einfach dann der krönende Abschluss dieser fantastischen Geschichte wäre. Aber um das hinzuzufügen, weil der Herr Heinzelmeier sagt, ich möchte das auch gleich noch sagen, aber es war nicht inszeniert. Also ich glaube, was du jetzt fühlst, gesagt, das war inszeniert, das war geplant, sowas kann man nicht besser
wenn alles nicht. Ja. Zu glauben, dass man inszeniert, dass jemand 2 Zentimeter eigentlich an deinem Gesicht, also das Ohr streift und eigentlich 2 Zentimeter an deinem sicheren Tod vorbeischießt und das aus einer Entfernung, der ist ja sehr weit weggestanden, der Schütze, glaube ich, oder? Über 130, 150 ja. Meter. Also so etwas zu planen scheint völlig absurd.
Also gut, jeder normale Mensch hat einen Schock, ja, und verbringt die nächsten 14 Tage in einer psychiatrischen Klinik. Also das
war ja auch der dahinter gestanden ist, tot, nicht?
Ja, genau. Es hat einen Toten gegeben, der hat seine Familie geschützt mit seinem Körper, und es gibt da zwei Schwerverletzte. Also da ist ja einiges rundherum passiert. Also Inszenierung ist das keine. Das ist schon die Ausstrahlung von einem Menschen, der halt kein normaler Mensch ist. Ja? Das ist so eine Art Übermensch jetzt. Nicht? Also der wurde angeschossen und bleibt aber trotzdem im Kampfmodus. Ja? Und Trump als Popstar. Und weil der Ralf Schellhammer über die Jugend geredet hat, das ist natürlich ein Typus, der für alle Altersgruppen jetzt wählbar ist. Nicht? Das ist ein Titan. Nicht? Das ist eine übermächtige Vaterfigur, und jeder, der Probleme hat und so, der will halt so einen Vater haben und hat halt die Erwartung, dass dieser Vater jetzt schützend, ja, seine Hand über ihn halten wird. Also das alles, die ganzen Probleme, die es in den USA gibt, und die Menschen, die mit diesen Problemen beladen sind, die haben jetzt jemanden, an dem sie sich aufrichten können. Und richtig, das ist eigentlich das. Und dieser
unbesiegt, oder? Unverwundbar.
Ja, genau. Ja, wie Sie richtig gesagt haben, dieser Kontrast zu Biden ist natürlich jetzt fatal, ja, nicht? Weil an Biden kann sich keiner aufrichten. Der braucht jemanden, der ihn aufrichtet. Und da haben wir das. Also das ist jetzt quasi offensichtlich geworden, dass das eine sehr starke, windstarke, durchsetzungsstarke
Figur ist. Ich glaube, der Rapper 50 Cent hat bei einem Konzert jetzt dann über praktisch seinen eigenen Körper dann das Unterfeiert ist den Kopf von Donald Trump drüber gesetzt. Also ich glaube, genau wie der Einzelne mal sagt, dass eben dieser andererseits dieser Übervater, aber auch, um den englischen Ausdruck zu benutzen, aber auch ein bisschen jetzt dieses Badass-Image, was er hat, dass das natürlich wieder gerade, glaube ich, bei Jüngeren durchaus ankommt, weil das ist eben jetzt praktisch der Typ, denn du kannst ihn vor Gericht zehren, du kannst ihn fertig machen, du kannst versuchen, ihn zu erschießen, und am nächsten Tag steht er wirklich dann praktisch schon wieder auf der Bühne in Milwaukee und heute. Das ist, und vor allem, man muss wirklich jetzt einmal, wie gesagt, ich würde da immer die Susan nicht hinter das Licht führen, ich war immer ein Trump-Supporter mit kurzen Ausnahmen, dass natürlich er jetzt, glaube ich, im Wahlkampf da genau das Richtige macht. Also ich meine, er hätte jetzt ja sagen können, praktisch, dass er voller Zorn reagiert. Er sagt, okay, der Autogate-mäßig, sie lassen nichts unversucht und die andere Seite. Also das ist praktisch so, wie er dämonisiert wurde, dass er das Ganze mit der anderen Seite macht. Und was macht er? Er macht genau das Gegenteil. Er sagt jetzt, okay, wir müssen uns als Land vereinen, wir müssen zusammenstehen, also wir sind alle Amerikaner. Und das ist natürlich genau das Richtige, weil damit, er nimmt praktisch ein extremes Ereignis her, und benutzt es, also wirklich, das ist eigentlich genial, und benutzt es, dass er damit an die Mitte appelliert. Und das ist natürlich, glaube ich, also das ist, glaube ich, mehr als wie alles andere, erhöht es seine Chancen. Weil er hat eigentlich jetzt nichts gemacht in den letzten 2 Monaten, muss man sagen, was ihn als unwählbar erscheint. Und das ist dann ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil ich möchte auf das Thema gerade bei uns hier beim Express immer wieder zurückzukommen, die Medien sind eine Schande. Also wenn man zum Beispiel gestern sich anschaut, das ist ja momentan der Republikanische Parteitag, das ist die moderateste Republikanische Partei, die es je gegeben hat. Also egal, von Abtreibung bis Wirtschaftspolitik, sie haben sich praktisch in allen Bereichen zur Mitte bzw. nach links bewegt. Aber wenn man die Zeitung aufschlägt, ganz egal, ob in Deutschland oder in den USA, ist immer nur Rede von den radikalen Republikanern. Die Partei ist unter Trump, was eigentlich wieder genial aufnehmen war, ist keine radikale Partei mehr. Und noch einen Satz zu dem, weil er selbst, wenn man sich seine Biografie ansieht, war ja nie ein Radikaler. Ich meine, er war eigentlich ein New Yorker Liberaler mit Sympathien für die Republikaner. Ich meine, er war Stargast bei der Hochzeit von Chelsea Clinton, und da haben wir so die Idee, dass das auf einmal der neue Hitler oder Mussolini sei, war immer absurd.
Eine Reality-Show.
So ist es, genau. Er war Darling in Hollywood und überall. Es war nur in dem Moment, wo er gesagt hat, er tritt für eine rechte Partei an. Auf einmal, wie es halt immer ist im gesamten Westen, sobald jemand auch nur leicht rechts in der Mitte steht, ist er ein zweiter Hitler. Und ich glaube, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, in Kombination mit dem, mit Joe Biden, und seinem Alter, ist, dass mehr und mehr Menschen realisiert haben, okay, eigentlich haben uns die Medien jahrelang hinter das Licht geführt.
Aber was mir da wichtig ist, ist, er hat sich selbst in dieser Ausnahmesituation nicht zum Opfer stilisiert. Richtig. Und das ist eigentlich das, was ihm so eindrucksvoll macht, weil es ist jetzt ein tolles Buch erschienen vom Alexander Kistler, die Infantilisierung der Gesellschaft. Ja? Und dort analysiert er messerscharf diese Gesellschaft, da will keiner mehr Verantwortung übernehmen und jeder kriegt sofort zu Kreuz und unterwirft sich, man entschuldigt sich für jeden Schmarrn. Nicht? Die Leute verhalten sie wie Kleinkinder. Und er ist Er ist ein richtiger, richtiger Mann. Nicht? Also das ist ja heute auch schon wieder irgendwie zweifelhaft, wenn man sowas sagt, aber er repräsentiert den richtigen Mann.
Den Ausspruch mit dem richtigen, richtigen Mann, also der wird sicher schwerst kritisiert.
Ja, der wird schwerst kritisiert, aber in der Geschichte weiß man, es hat halt große Männer, auch große Frauen gegeben, große Personen, starke Personen, die sich nicht jeden Tag dafür entschuldigt haben, dass sie auf der Welt sind. Und das ist dran, er steht zu sich selbst, ja. Er kriecht nicht zu Kreuze. Und das ist die Attraktivität. Er ist ein bisschen, er ist auch ein bisschen ein Rulebreaker. Er macht nicht alles mit. Er tut nicht alle, also er passt sich nicht an. Also er ist bis zu einem gewissen Grad nonkonformistisch. Das alles ist interessant.
Er wirkt, um das zu ergänzen, wie perfekt gesagt von Meister Mayer, er wirkt cool und die anderen wirken hysterisch.
Ja, genau.
Und ich glaube, damit kommt man eben auch bei der Mitte, aber halt bei denen, die nicht überpolitisch sind, glaube ich, einfach besser.
Ja, erstaunlich war, dass er seinen Kopf nochmal gezeigt hat nach dem Attentat. Weil in Wirklichkeit, du weißt ja nicht, wie viele dort stehen und jeder Secret Service versucht, den Kopf abzuschießen.
So ist es.
Und er hat irgendwie geschafft, dass er den auch wieder irgendwie wieder rausbekommen hat, um da fight zu schreien.
Nein, es war eine Szene, die unter anderem muss auch die
historische
Fotografen in ihrer Geistesgegenwart zum Teil die Fotos, die geschossen wurden, vor allem das eine eben dann mit der amerikanischen Flagge im Hintergrund. Das sind einfach Bilder und wir leben in einer Zeit, wo die Bilder eine gewisse Macht haben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr wegzunehmen.
Da muss ich wirklich was dazu sagen. Er hat signalisiert, der Einsatz in diesem Spiel bin ich selbst. Ja. Und das ist genau das, was die Politiker, was die Menschen den Politikern vorwerfen. Ja? Dass sie in Wirklichkeit das alles nur machen, ja, aber nicht ernsthaft machen, sondern nur um den eigenen Vorteil und sich keiner selbst zur Disposition stellt. Weil wenn es um einen Rücktritt geht, bleibt jeder am Sessel bicken und so. Es ist keiner bereit, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Nicht? Und er hat signalisiert, ich bin der Einsatz selbst und selbst wenn auf mich geschossen wird, ja, ich gehe da nicht in die Knie, ja, ich stehe auf, ja, und besser geht es nicht. Also das ist hochgradig authentisch. Also ich halte das nicht für Inszenierung, ich halte das für hochgradig authentisch. Das ist der Mensch Donald Trump, den man da gesehen hat und ich glaube, das ist nicht ungünstig jetzt für seine Wahlbewegung.
Kommen wir nochmal zu seinem Vizepräsidenten, den er jetzt ja nominiert hat, zu J.D. Vance. Da haben Sie vorher gesagt, Ralf Schöllhammer, dass Sie da nicht mit dieser Wahl nicht besonders glücklich sind, beziehungsweise den nicht als Vizepräsidentschaftskandidat genommen hätten.
Ich glaube, Marc, haben Sie das richtig gesagt. Ich meine, J.D. Vance ist eine interessante Person. Ich teile mit seiner Biografie. Er kommt aus Ohio, den Norden von Kentucky, wo ich selbst 4 Jahre gelebt habe. Also ich bin auch mit der Umgebung so ein bisschen vertraut und er hat sich selbst völlig sehr beeindruckend. Es ist ja auch ein super Film gemacht worden von einem Buch, das er geschrieben hat, Hillbilly Elegy, praktisch über das Leiden der amerikanischen Arbeiterklasse. Also er ist ein hochintelligenter Mensch, also über das braucht man gar nicht diskutieren. Ideologisch sehr flexibel, muss man nicht so sagen, weil er war einer der schwersten Kritiker von Donald Trump. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, und da beginnen für mich die Probleme, er hat
auch
gesagt,
Hitler, ne?
Richtig, Trump könnte Amerikas Hitler sein. Das wird ihm sicherlich jetzt im Wahlkampf wird wieder aufkommen, zu Recht, weil er sagt, ja, ist Demokratie. Okay, ihr habt uns vorgeworfen, wir bezeichnen Trump als Hitler und er wählt jetzt als seinen Vizepräsidenten jemand, der genau das Gleiche gesagt hat. Ohio ist im Grunde genommen fix im republikanischen Lager, er gewinnt auch dort nichts. Also ich hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, es hätte gegeben, da hätte zwar hätte dann die Adresse aus Florida wegnehmen müssen, aber das hätte man machen können, an Byron Donalds oder an John James in Michigan. Es hätte vor allem einen Haufen interessante schwarze Kandidaten gegeben, sowohl ideologisch wie natürlich auch, wir leben in einer Zeit der Identitätspolitik, dem kann auch Trump nicht entkommen, wo ich glaube, dass man damit die jetzt schon wachsenden Anteil an Afroamerikanern, die zu Trump überlaufen, dass man das dann fixieren hätte können. Und man darf eines nicht vergessen, es ist halt das amerikanische System, funktioniert so, wenn die Umfragen momentan stimmen, wenn knapp 28-30%, was seit Nixon die höchste Zahl wäre, der Afroamerikaner für Trump stimmen, ist ihm die Wahl nicht wegzunehmen. Und ich glaube, mit einem anderen Vizekandidaten hätte er das praktisch fixieren können. Vance ist ein super Kandidat, er ist gut artikuliert, er ist ein bisschen ein Bulldogger, er ist angriffslustig und das ist alles richtig. Aber er ist niemand, mit dem man Leute, die nicht sowieso schon tendenziell Trump wählen, hineinholt. Also, Trump hat 2 Möglichkeiten der Strategie gehabt. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, vor allem nach dem, was da passiert ist, dass er das in einem Erdbeben gewinnt. Also praktisch, dass man da 40 Bundesstaaten gewinnt. Ich glaube, das war drinnen gewesen und das hätte man fixieren können mit einem anderen Vizepräsidentschaftskandidaten. Jetzt mit J.D. Vance, ich glaube, der versucht und sagt, okay, wir schauen, dass wir ungefähr die gleichen Bundesstaaten bekommen, die wir damals 2016 bekommen haben. Also, ich glaube immer nur, dass, wenn ich heute wetten müsste, würde ich sagen, Trump gewinnt. Aber hätte ein anderer Vizepräsidentschaftskandidat die Chancen noch mehr verbessert, würde ich sagen, ja.
Hätte Sinn gemacht, dass man da ein bisschen mehr auch Pluralismus zeigt, indem man zum Beispiel einen Afroamerikaner nimmt oder eine Frau wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen oder jemand einfach aus einer anderen ethnischen Gruppe?
Gut, das passt, würde nicht zu Trump passen, weil das wäre natürlich eine konformistische Tat. Zu sagen, ja, die nehme jetzt, mach das, was alle machen, nicht? Also, was weiß ich, was bei uns sogar die Stadtgemeinde schwächert mit dem Theater macht, die dann ein Nestor aufführt und am Plakat ist eine farbige und ein Transmann. Also, das passt nicht zu Trump. Also, ich glaube, der Trump pfeift sich einen Schmarrn um den Zeitgeist und das ist vielleicht ein bisschen was auch seine Attraktivität ausmacht. Ich bin beim Vance, da habe ich, also ich mag den Vance sehr und vor allem sein Buch, ja, also das Hillbilly Elegy ist ja ein Traum auf das Buch, wo er ja quasi als jemand, der selbst aus dem Milieu kommt, nicht? Diesen Untergang des Rust Belts und der Industriearbeiterschaft irgendwie auf eine sehr persönliche Art und sehr beeindruckend beschrieben hat. Und dieses Buch hat sehr viel verändert. Das muss man schon sagen. Und es ist natürlich ein bisschen komplex gedacht jetzt, aber es ist schon ein bisschen ein Signal an die Arbeiterklasse auch. Ja? Die wird natürlich das Buch nicht gelesen haben und insofern ist die Frage, ob das Signal dann so funktionieren wird. Aber er ist schon ein bisschen ein Repräsentant dieses vergessenen Amerikas. Das von den Demokraten vergessenen Amerikas. Weil da haben sich ja alle Präsidenten vorher einen Schmarrn um diesen Rustbelt gekümmert, auch um die übrigens farbige, um die schwarze Bevölkerung hat sich keiner gekümmert. Und es ist ja in den ersten zwei Jahren, also Trump seine ganzen Reformen haben ja deswegen nicht langfristig gegriffen, weil Corona da reingeschossen ist und das alles zerstört hat. Aber am Anfang ist zum Beispiel die traditionell sehr hohe Arbeitslosenquote bei den Schwarzen ganz stark zurückgegangen durch das, was Trump gemacht hat, dass die leichter in den Arbeitsmarkt reinkommen, weil er die Barrieren ein bisschen abgesenkt hat. Also, das sind alles Dinge, ja, die ich ein bisschen mit dem Vance verbinde und problematisch ist ja dieser Hitler-Saga und da muss man wirklich sagen, das mit Trump in Europa jetzt auch nach dem Attentat von der Presse, von den Medien behandelt wurde, das ist der eigentliche Skandal, weil da wird nur mehr darüber, jetzt sagt man nur mehr, es ist ein Faschist, der Faschist und wer kann, also tatsächlich, also hochbezahlte Fernsehmoderatoren von ARD, ZDF sagen dann, wieso kann man sich darüber aufregen, wenn er von Faschisten geschossen wird, auch ein SPD-Funktionär hat gesagt, bisher hat es einen Konsens gegeben, dass man auf Faschisten schießen darf, warum regt man sich da plötzlich auf? Also das sind wirklich skandalöse Aussagen und das ist genau das, was der Ralf Schöllhammer gesagt hat. Man etikettiert die Leute als Hitler, als Faschisten, wenn einem ihre Meinung nicht passt. Man kann ja gegen den Trump was haben, dann soll man auf einer inhaltlich-politischen Ebene argumentieren, ja. Aber jetzt, man macht es so einfach und das ist auch diese Infantilität. Ich mache ihm sofort zum Dämon, ich biege ihm am besten das Hitler-Etikett auf und der Fall ist erledigt, ich muss mich intellektuell nicht mehr anstrengen gegen das, was er sagt, muss ich nicht mehr argumentieren, sondern es genügt einfach, dass man die Etikett aufbiegt. Der Mensch ist unmöglich gemacht, er ist ein Faschist bis an sein Lebensende. Das ist ein Skandal. Wir haben eine Medienlandschaft, ja, die ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, schwankt zwischen verblödet und linksextrem. Ja? Also die schwankt in diesem Bereich. Ja?
Schließen Sie nicht gegenseitig
aus. Schließen Sie nicht aus. Manchmal ist es mehr verblödet, manchmal mehr linksradikal, aber über diesen engen Horizont kommt diese Medienlandschaft nicht mehr hinaus.
Nein, ich bin also stimmt einer Heinz mal in allem komplett zu. Letztes Wort noch zum Jay Vance. Das ist ein richtiges einzige Problem, was ich mit dem Hobbs, weil Sie haben es völlig richtig beschrieben, aber so in seinem Buch geschrieben hat. Aber natürlich ein Teil war von dem, dass er auch sehr kritisch war gegenüber dem Sozialstaat. Er gesagt hat, dass eben diese Verwahrlosung zum Teil auch eben vom Sozialstaat kommt, weil er den Menschen die Motivation nimmt, was zu nehmen. Aber diese Position hat er jetzt politisch völlig geändert. Er ist jetzt eigentlich, darum ist er auch bei den, sagen wir, bei der man hat gesagt, das sind die sogenannten roten Konservativen, die eben kulturell rechts stehen, aber wirtschaftspolitisch links. Ich sage immer, wir haben dieses interessante Phänomen, der amerikanische Wokismus ist nach Europa gekommen, aber eigentlich der europäische Rechtspopulismus, der eben nationalistisch traditionell ist, aber wirtschaftlich eher linksorientiert ist, der ist irgendwo jetzt nach Amerika übergeschwappt. Ja. Und wenn es so ein Kandidat ist, ja. Ich glaube eben, dass jetzt im Wahlkampf wieder, dass er eben dort, dass diese, wo sie anders als kann man sagen, er ist pragmatisch und darum ideologisch flexibel, ähnlich wie Trump, weil Trump ist ja jetzt auch, glaube ich, niemand, dem man da jetzt eine Nibelungentreue ideologisch gegenüber irgendwas nachsagen kann, aber dass das halt im Wahlkampf jetzt wieder aufkommt, dass man sagt, naja, jetzt haben wir da diesen Trump, der ist schwammig, sei Vizekandidat, der ist schwammig, so steht es ja wirklich für was, oder wollte es einfach nur die Wähler täuschen? Ich spiele jetzt ein bisschen Devil's Advocate. Yeah. Ich bin auch der Meinung, dass, und vor allem dann war Wenz, glaube ich, der ist 20, also der war nicht einmal 2 Jahre Senator jetzt, also der war kürzer
der Senator. Der ist sehr jung.
Der ist sehr jung. Ich hoffe, dass
bei den lauwarmen Konservativen diese.
Lauwarm ist er sicher nicht. Aber wie Sie völlig richtig gesagt haben, warum soll Trump sich da diesen identitätspolitischen Spielereien hingeben? Wir leben aber in so einer Welt. Ja. Und das ist in den USA, gibt es eben, es sind die afroamerikanische Bevölkerung ist 13-14%. Da spielt für die, spielt die Hautfarbe des Kandidaten eine große Rolle. Und wenn ich von diesen 13-14%, wenn ich die dafür gewinnen kann, zur Wahl zu gehen und für meine Partei zu stimmen, und der Preis dafür ist, dass man halt ein bisschen dieses identitätspolitische Spiel mitspielt, muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich glaube, was oft die Rechte immer noch, wir haben es übrigens in Frankreich auch gesehen, was die Rechte oft nicht kapiert ist, dass ein gewisser ideologischer Purismus ist etwas Schönes, mir gefällt das auch sehr gut. Aber was die Linke öfter begriffen hat, ist, dass im Grunde genommen in der Politik darum geht, wer an der Macht ist. Und darum haben zum Beispiel, siehe eben wieder Frankreich, darum haben Kommunisten, Trotzkisten, Grüne und Sozialisten kein Problem, miteinander ins Bett zu steigen, wenn es ihnen machtpolitisch hilft. Während auf der Rechten ist eben, siehe CDU zum Beispiel, mit der AfD lieber nicht und nicht einmal in einer Provinzebene, da braucht man eine Brandenmauer und alles Mögliche. Und diese Hemmungen hat man links nicht und darum ist halt die Linke öfter an der Macht als wie die Rechte.
Stimmt.
Jetzt gehen wir mal nach Österreich zurück. Es gab eine Schießerei am Ippenmarkt, am Ippenplatz. Sogar der Bürgermeister hat sich jetzt mal geäußert und hat gemeint, wir haben irgendwie ein Problem. Also jede Woche reden wir eigentlich drüber. Schießerei am Ippenmarkt. Der Ippenmarkt ist ja so eine witzige Mischung eigentlich zwischen auf der einen Seite eher so boboartiger Bevölkerung und auf der anderen Seite doch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, jede Woche eigentlich das Gleiche. Was kann man jetzt noch tun? Oder ist es jetzt einfach genug? Oder mehr Polizeieinsatz dort oder mehr stärkere Polizeikontrollen? Bringt das noch irgendwas?
Also ich glaube, ist auch das jetzt ganz, ganz brutal, ja. Das Einzige, was bringt, ist, die Grenzen dicht zu machen und über Remigration zu reden. Weil das ist, was wir da haben, ja. Das ist eindeutig, ja, von Migranten getragene Kriminalität, ja. Und es ist zum Zweiten zu sagen, dass das halt alles junge Menschen, in erster Linie Männer sind, die keinen Respekt vor diesem Staat haben. Und wenn ich da jetzt daher fasel, wie der Bürgermeister Ludwiger macht, ein Waffenverbot, ja, an das Waffenverbot wird sich von denen keiner halten, weil die respektieren den Herrn Ludwig und seine Polizei nicht, die genauso runtergespart worden ist, ja, und wo die Polizeikommissariate geschlossen worden sind, ich weiß nicht was. Also es ist schlicht und einfach auch das Geld nicht da, ja, weil man, das ist, knüpft das schön an diese Geschichte von Vance an, ne? der gesagt hat, die Menschen werden demobilisiert durch den Sozialstaat. Wir machen genau das Gleiche. Wir demobilisieren die ganze Migration, ja, die gehen nicht mehr arbeiten, ja, ne? Also, was ist selbst nicht einmal die Ukrainer, die als fleißig immer bekannt waren, selbst die gehen in Wien nicht mehr arbeiten, weil sie so viel Geld und Unterstützung kriegen. Und weil er dann fad ist, passiert das, was man da am Ippenplatz sehen. Und das Schlimme für mich dran ist, jetzt wird der Ippenplatz so herausgehoben, es müssen ja alle anderen irgendwie direkt jetzt angefressen, seit die dasselbe Szenario bei sich haben, im 10. Bezirk, über die kein Mensch redet, weil es totgeschwiegen wird und weil dann immer in der Zeitung steht und das kotzt mich schon wirklich an. Junge Männer haben dies oder das gemacht. Das sind keine jungen Männer. Man muss das Pferd beim Namen nennen. Afghanen, das sind Syrer, es sind Somalier, es sind Iraker. Es ist immer dasselbe, ja. Und ich glaube, das ist out of control. Also wenn ich das ehrlich sagen darf, es ist out of control, weil wer soll Waffenverbote kontrollieren, wer soll für Ordnung sorgen? Wir haben einfach zu wenig Exekutivpersonal. Es ist vernachlässigt worden, man hat schön geredet und das Schlimmste dran ist, dass jetzt die kommen und jahrelang alle als Faschisten bezeichnet haben, die auf das Thema hingewiesen haben, so, also das hätte ich mir nie gedacht, das hat man nicht vorhersehen können, dass das kommt. Jeder hat es vorhergesehen, dass das kommt, nur die, die es gesagt haben, waren Faschisten und deswegen haben dann alle den Mund gehalten und das ist der Skandal. Jeder von denen, der jetzt kommt und sagt, wir wurden jetzt von einer Lawine überrollt, ja, das ist entweder ein Idiot oder ein Lügner. Das sind diese zwei Möglichkeiten.
Schließt sich leider nicht aus,
aber das ist genau das Problem.
Wir haben letzte Woche ja gesprochen über den Bandenkrieg in der Brigittenau. Da haben wir noch nicht gewusst, dass wir heute über die Schießerei am Ippenplatz sprechen. Und da war ja schon noch ein bisschen auch die Meinung in den Medien, das ist sozusagen diese Bandenauseinandersetzung eine einmalige Sache und mit verstärkten Polizeikontrollen kann man das wieder in den Griff bekommen. Aber also ich habe damals schon gesagt, es scheint eigentlich eher ein Komplettversagen des Bildungssystems zu sein. Und einmalig ist eigentlich nichts mehr.
Richtig. Und ich glaube, Sie haben völlig recht. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Bildungssystems. Es ist im Grunde, wie der Heitzlmeier gesagt hat, es ist komplett außer Kontrolle. Und es ist frustrierend, weil warum man in Wien geglaubt hat oder warum, wie wir vorher schon angesprochen haben, warum diese ganzen sogenannten Qualitätsjournalisten oder selbsternannten Qualitätsjournalisten geglaubt haben, dass die Szenarien, die man seit mittlerweile fast 30 Jahren aus Paris, aus London, aus Malmö, überall kennt, aus Berlin, die Kleinkriminalität in Berlin ist ja mittlerweile legendär, warum man glaubt hat, das kann in Wien nicht passieren. Ist mir absolut unerklärlich. Dann der Bürgermeister war ja, was dieses Thema anbelangt, praktisch jetzt einen Monat lang auf Tauchstation, da hat man nichts von ihm gehört. Und jetzt kommt er mit dieser komplett idiotischen Meldung eben ein Waffenverbot in Wien. Ich muss halt leider sagen, wir haben nächstes Jahr in Wien Wahlen und da muss ich bin ein Anhänger der Meinung, dass das Prinzip der Demokratie ist, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen und das richtig hart. Mhm. Man wird nächstes Jahr, die SPÖ wird wieder den Bürgermeister stellen, man wird wieder Mehrheit kriegen, weil wir natürlich auch bei den Wählern einen gewissen Narzissmus haben. Und das sagt jeder Anfang aus, wenn ich nicht in den Favoriten wohne, was geht mir das an? Jetzt wird es heißen, wenn ich nicht in der Brigittenau wohne, was geht mir das an? Und irgendwann wird es halt, ich vermute mal Döbling und Grinzing, die werden noch länger verschont bleiben. Aber es wird es halt von Bezirk zu Bezirk zu Bezirk zu Bezirk ausbreiten und irgendwann wird man halt sagen, das haben wir völlig übersehen.
Ja.
Nein, wir haben es nicht übersehen. Es war komplett klar, dass das passiert. Aber es sind nicht immer die gleichen. Ich meine, wenn man jetzt zurückgeht, man muss ja da wirklich zurückhalten, dass wir die Kontenance bewahren. Wenn man da zurückgeht und sich die Zeitungsartikel aus 2015 anschaut, ich kann mich aus einem Standard erinnern, dass das die überdurchschnittlich gebildeten Flüchtlinge, die dazu kommen, die neue Renaissance, die das auslösen wird. Und das habe ich jetzt geschaut, die Zahlen nur für Wien, es sind von 72% aller Syrer in Wien leben vom Sozialstaat. Ja. Und das sind die, wo es heißt, die werden unsere Pensionen einmal finanzieren. Die leben jetzt schon vom Sozialstaat. Also es wird gelogen. Also das ist, und dann kommt man mehr und sagt, ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass die am meisten unter dem leiden, sind ja die Migranten selbst, weil das alles in den migrantischen Bezirken passiert. Und wie das die Situation verbessert, ist mir nicht klar, aber ich glaube, es erklärt eines, warum wahrscheinlich in Zukunft mehr Türken und Serben die FPÖ wählen werden, weil die ja von der Mati Schnauze voll haben.
Aber es stimmt, das ist ja wirklich ein Trend, dass genau diese Gruppen eigentlich wirklich die FPÖ wählen, wenn sie sagen, so geht es nicht weiter.
Naja, muss ich ganz ehrlich sagen, hoffentlich wird es die FPÖ, wenn es nicht dafür reicht, dass die FPÖ dann in Wien regiert, dann ist zumindest irgendwann einmal wieder mal ein Zeichen gesetzt. Ja? Weil wenn jetzt alle wieder rennen und die alten Parteien wollen, ja, ne, dann geht ja alles weiter wie bisher, weil dann hört man wieder jeden zweiten Tag, jetzt wird einmal wirklich abgeschoben und in Wirklichkeit wird keiner abgeschoben und jetzt wird es mehr Polizei geben und in Wirklichkeit gibt es nicht mehr Polizei und es geht alles weiter und auch diese verblödete Sozialpolitik, dass man die Leute demobilisiert, indem man ihnen alles hinten und vorn reinschiebt. Ja. Ja. Also auch das wird weitergehen. Also ich meine, das muss eine Trendwende geben.
Und man spricht ja immer von einer gerechten Verteilung. Ich bin der Meinung, ich würde sagen, die erste Form der gerechten Verteilung wäre, die Menschen dort unterzubringen, bei denen, die für diese Flüchtlingspolitik gestimmt haben. Und da muss man sagen, ich glaube, das ist der 7. Bezirk und der 8. Da muss man halt da, wo die Grünen oder wo die Roten die meisten Stimmen haben, da soll man dann auch dementsprechend diese Personen unterbringen.
Und innerhalb des Gürtels
ansieht. Richtig, weil dass man in die Arbeiterbezirke, die wirtschaftlich am meisten leiden, jetzt einen das auch noch aufgebildet hat, dass man dort die Schulen ruiniert, dass man dort das Bildungssystem ruiniert. Ja. Ich bin auch dafür, wie gesagt, wenn die Leute ihre Kinder in Privatschulen schicken, der Meinung sind, dass man soll überall die Türen aufreißen für die Flüchtlinge. Gut, dann soll man die ja dementsprechend in die Privatschulen schicken. Und wenn dort der Fall, dass 70% nicht deutscher Muttersprache sind, dann schauen wir, ob bei den Grünwählern immer noch diese Politik so beliebt ist. Und das ist dann eine gerechte Verteilung.
Völlig richtig. Ja. Ich finde, der Herr Kogler und die Sigi Maurer so in einem siebten Bezirk im Gastgarten sitzen, mit lauter Syrern, mit lauter Afghanen, dort sollen sie sitzen und wenn sie, glaube ich, 2 Monate lang dort das durchgesessen wären, dann könnten sie vielleicht zu einer vernünftigen Politik kommen. Ja? Aber jetzt haben sie ja, und ich meine, in Wirklichkeit, die Migranten leiden selbst am meisten drunter, weil sie in diesen Bezirken wohnen, wo diese ganzen Randale und diese Kriminalität passiert. Naja, sie gestalten ja diese Bezirke entsprechend so. Also wir haben die Kriminalität nicht zum Ickenplatz gebracht. Ja? Und was mich ja am Ickenplatz so fasziniert ist, dass endlich einfach auch die Bobos in den Fruchtgenuss dieser Migrationspolitik kommen. Das finde ich total klasse. Ja? Wenn sie die Fenster aufmachen, geht es unten zu, dort schlagen die Leute mit Eisenstangen aufeinander ein oder schießen oder machen so. Also es gibt immer, oder gibt eine Schlägerei und das finde ich super. Ich würde auch sagen, man sollte alle Kriminellen in Wien auffordern, sich dort zu konzentrieren, nur damit diese Affen endlich einmal sehen, was hier angerichtet wird und was mit dieser Stadt passiert und was teilweise wiederum von den Medien komplett verschwiegen wird, oder umgedeutet wird. Jetzt hat irgendwie, habe ich gerade gelesen, irgend so ein wahnsinniger Journalist hat auf Twitter geschrieben, der Ippenplatz wird total übertrieben, weil auch wenn diese Dinge am Ippenplatz passieren, die Leute sitzen weiterhin ruhig bei ihrem Bier und lassen sich durch das niemand mehr beunruhigen. Das heißt, in Wirklichkeit schreibt er, die sind schon so abgehört, dass sie den daneben mit den Eisenstangen am Schädel hauen können und das stört keinen mehr. Da schaut nicht einmal mehr von seinem Bier aus. Also sowas muss man einmal reinschreiben. Das ist unerhört. Ja? Das sind Dinge, die sind unerhört. Und was ich wohl dem Ralf Schöllhammer recht gebe, leider Gottes wird es den Verantwortlichen nicht auf den Kopf fallen. Leider Gottes, das ist zu befürchten.
Ja, wenn wir schon der nächsten Nationalratswahl schauen, Andreas Babel hat jetzt einen offenen Brief geschrieben, wo er sich, glaube ich, entschuldigt, und zwar bei allen, die von der Politik irgendwie verdrossen und frustriert sind, und erzählt dort auf, was alles noch passieren sollte. Also das Gesundheitssystem muss reformiert werden, die Wohnungen sind zu teuer, die Teuerung überhaupt. Seine Lösung für alles ist immer die Milliardärssteuer, die offenbar so viel Geld hergibt, dass man alle Probleme lösen kann, obwohl man sagen muss, dass Österreich definitiv kein geringes Steueraufkommen hat, sondern die dritthöchste Abgabenquote in Europa. Also eigentlich steht schon relativ viel Geld zur Verfügung. Ist es eine Grundidee, sich zu entschuldigen?
Ja, wir haben über das früher öfter gesprochen, gesagt, dass vor allem nach Corona wäre es durchaus angebracht gewesen, wenn da Entschuldigung erfolgt wäre. Aber weil Sie sagen, ich finde das bei der SPÖ ganz lustig, weil ich glaube, es ist ja für jeder Euro, den man an Milliardärssteuer hereinbekommen würde, der ist ja mittlerweile schon 3-mal ausgegeben. Das ist so. Aber auch da muss ich leider immer wieder sagen, dass das halt auch, und ich bin wirklich ein großer Patriot an der Kippe zum Nationalisten, aber da verzweifle ich oft ein bisschen an der eigenen Bevölkerung, weil anscheinend diese Ideen da auch immer wieder verfangen. Und ich habe es ja angeschaut, die SPÖ glaubt anscheinend, man würde in Österreich mit anderen, vor allem mit den Milliardären, muss aufpassen, da würden wir mehr hereinbekommen als mit Großbritannien mit einer Milliardärsteuer. Also ich gehe davon aus, dass Großbritannien mit fast 70 Millionen Einwohnern wahrscheinlich und mit dem Großraum London mehr Millionäre, Milliardäre als Österreich. Also es werden einfach irgendwelche Zahlen produziert. Mhm. Und vor allem vergisst man eins immer, dass diese Personen dieses Vermögen verschieben können. Das ist immer das Misse aufregt.
Ja, nämlich gerade die Milliardäre so können es relativ
genau
einfach
verschieben. Genau, und wir haben das erlebt. Es gibt für das alles Zahlen. Die Franzosen haben es probiert mit der Milliardärsteuer, haben es abgeschafft. Die Briten haben es probiert, haben es abgeschafft. Und auf einmal glauben es, dass die Menschen das Geld dann dahin verschieben, wo es das nicht gibt. Und in Österreich ist es wirklich oft so, der Karl Krause hat gesagt, wir sind die Versuchsanstalt zu einem Weltuntergang. Irgendwer andere hat mal gesagt, wenn die Welt untergeht, geht man nach Österreich, weil wir sind 10 Jahre hinten nach. Und es ist bei manchen Dingen wirklich so, wir probieren alle diese Dinge. Und ich möchte schon mal ganz, ganz stark betonen, unsere Wirtschaft ist nicht gut beieinander im Moment. Ich glaube, haben wir 16 Konkurse. Wir sind das absolute Schlusslicht gewesen in den letzten 5 Jahren im Wirtschaftswachstum. Also wir stehen momentan wirtschaftlich mit Deutschland gemeinsam. Wir stehen wirtschaftlich nicht gut da. Und ich will jetzt auch gar keine Partei oder irgendwann beschädigen, das bringt ja nichts. Aber einfach, wenn man wirklich einfach eine nüchterne Situationsanalyse macht, stehen wir extrem schlecht da. Und dann herzugehen und einfach den Teil der Bevölkerung, der produktiv ist, den nur weiter zu beschädigen, steuern. Und zu glauben, dass die blöd genug sind, dann immer brav zu zahlen, weil das da schließt ja auch der Kreis mit unserem vorigen Thema. Aber irgendwann wird einer sagen, jetzt zahle ich 55% von meinem Einkommen. Ob dann die Abgabe, jene Abgabe, dann jetzt vielleicht nur eine Sondersteuer, dann jetzt vielleicht nur Vermögensteuer auf das Haus, was man sich aufgebaut hat und was man abzahlt hat. Aber gleichzeitig, also ich sage es jetzt wirklich ganz brutal, sitzen in Wien 70% der Syrer umeinander und müssen keinen Finger rühren und treffen sie nur jeden Abend, dass sie sich mit den Afghanen und den Tschetschenen prügeln, dann wird mir irgendwann mal sagen, ich könnte einen Buckel runterrutschen. Ja,
genau.
Und genau das passiert. Also das ist schon, ich sage es ganz brutal, weil Simon hat schon sehr das ganz brutal gesagt, das ist zum Teil eine Verschwörung gegen die eigene Bevölkerung. Und leider spielt die Bevölkerung zum Teil mit, aber da sind natürlich Leute wie der Herr Babler ganz vorne dabei.
Ja, aber das muss man wirklich sagen. Also Babler ist ein Klassiker sozusagen. Ne? Also da glaubt tatsächlich ein Provinzbürgermeister aus Niederösterreich, ja, dass er dem Kapital gewachsen ist und das Kapital abzocken kann. Ne? Das, ich meine, er hat zu wenig Marx gelesen. Ne? Das Kapital, das steht schon im kommunistischen Manifest. Ne? Das ist geschickt und wendig und diesmal und jagt um den Planeten. Das ist einmal dort und einmal da. Und das wird sich nicht vom Provinzbürgermeister Babler einfangen lassen und niedersteuern lassen. Die werden einfach richtig, wie das der Herr Schöllhammer richtig gesagt hat, die werden einfach gehen. Ja? Die werden verschwinden und werden, wie das ja teilweise, wie man das teilweise schon aus manchen deutschen Städten kennt, wo man den Wohnbau damit ruiniert hat, dass man die so an die Kantare genommen hat, dass es einfach keinen Wohnbau mehr gibt, weil das Kapital abfließt. Ne? Das wird am Ende, also der Herr Babler ist auch einer der marxistischen Politiker, die nur dafür sorgen, dass am Ende die Armut gleichmäßig über alle verteilt wird. Das ist die marxistische Gerechtigkeit, ja? Dass es gleichmäßig alle arm sind, das ist das, was wir eh schon gehabt haben einmal, was ja auch in Russland und in der DDR und überall nicht funktioniert hat. Also das sind alles Ideen. Und das zweite Problem, das der Babler hat, er hat eine Sekte innerhalb der SPÖ geschaffen. Das sind lauter ehemalige Leute aus der sozialistischen Jugend, die sich seit der Zeit der sozialistischen Jugend nicht weiterentwickelt haben und die noch immer glauben, ja, es gibt einen Klassenkampf zwischen dem übermächtigen, den übermächtigen Kapital, das sie ja insgeheim bewundern. Also sie bewundern ja dieses Kapital, weil sie haben ja nichts anderes im Schädel, wie dauernd dieses Kapital und die Erlösung dadurch, dass man das Kapital vernichtet und niederbestimmt. Steuert, ja. So ein das ist wirklich, das ist ein Denken aus dem 19. Jahrhundert. Das Problem ist, man kann ja heute Marx lesen, nichts dagegen einzuwenden, aber man muss ihn auf die Gegenwart beziehen und muss ihn aktualisieren. Das ist alles ja, das ist sozialistische Stammokap-Jugend, ja, was da gezeigt wird aus den 90er Jahren. Also ich sage es immer wieder, ja, das ist nicht ernst zu nehmen und auch dieser Brief, der jetzt geschickt wurde da an die Nichtwähler, ja, wo sie wieder entschuldigt und aber gleichzeitig den Nichtwählern den Finger zeigt und sagt, wenn sie ihr nicht wollen, jetzt können wir das Kapital nicht enteignen und eure Peiniger nicht unter Kontrolle bringen. Das ist alles so lächerlich. Ja? So lächerlich und so von vornherein ist klar, dass das zu keinem Erfolg führt und dass das aus einer anderen Welt kommt. Ja? Also da wird man eigentlich, ist die Sozialdemokratie am Ende.
Das Wunsch-Szenario oder das Traum-Szenario bei der SPÖ ist, dass 30% der Bevölkerung sind Beamte, 30% der Bevölkerung sind Pensionisten und 25% sind Studenten und der Rest sind dann diese Milliardäre und Millionäre.
Und die finanzieren alles.
Die finanzieren das alles. Und das würde einfach nicht funktionieren. Nein, es ist wirklich so. Also wir haben eine klare, man kann jetzt viel über andere Länder schimpfen, aber es gibt schon eine klare Korrelation zwischen Ländern mit erfolgreichen Unternehmen und grundsätzlich auch einen höheren Wohlstand. Und das ist im Grunde keine große Hexerei. Bei der SPÖ, aber muss man ganz ehrlich sagen, auch bei Teilen der FPÖ, sehr ehrlich muss man schon sagen, gibt es diese Idee, dass einfach der Konzern ist so ein Ort, das ist halt so ein notwendiges Übel für den Wohlstand, aber wenn die wegwandern, macht es im Grunde genommen auch keinen Unterschied. Wir werden jetzt, ich hoffe wirklich, in einer Art Zynismus, dass das passiert, weil vielleicht ist das dann ein Weckruf, dass die thailändischen Mehrheitseigner von Red Bull wirklich sagen, dass Red Bull komplett aus Österreich abziehen. Mhm. Weil dann wird man, ich bin gespannt, was dann der Herr Babler sagt, dann wird es wahrscheinlich heißen, wir müssen ein Gesetz machen, was
Und
das gleiche für andere Unternehmen auch. Also für viele dieser Unternehmen ist halt schwer, die Föste ist relativ schwer, das Weggänger, weil man natürlich diese extremen Kapitalinvestitionen hat. Aber zum Beispiel kleine Sachen, Software-Ingenieren, Software-Schmieden, die merkt man, die sagen sie natürlich, naja, wenn praktisch mein Kapital, meine intellektuelle Fähigkeit ist und ich habe die Wahl zwischen Österreich und Silicon Valley oder Österreich und der Schweiz oder Österreich und den Niederlanden oder Österreich und Irland, natürlich gehen die woanders hin. Die sagt mir, aber mit der Solidarität, Die sagen, wo ist denn eure Solidarität? Das ist, man geht her und sagt, gib uns 60% von deinem Einkommen, weil du schuldest uns Solidarität. Und wenn man sagt, wenn man eben zum Beispiel in Wien lebt, also Patenkriege, Schulsystem im Eimer, also da geht alles in eine negative Richtung und dann sagt man, du musst solidarisch mit uns sein. Und ich weiß jetzt, wie du da hast, aber Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja, noch.
Mit der höchsten Arbeitslosigkeit.
Und für wen, muss man ganz ehrlich sagen,
richtig,
diese Studie mit der Ex-Pets, und das glaube ich schon, dass das für die hier eine Rechnung steht.
Ja, mit 200.000 Euro im Jahr ist auch Paris und London eine lebenswerteste Stadt, aber
noch,
mit 40.000 Euro schaut es anders aus. Also es ist, aber wie gesagt, wie der Herz mal gesagt hat, wenn man sich die Umfragen ansieht, es gibt in Österreich, ohne hier Wahlwerbung zu betreiben, sondern es gibt in Österreich im Grunde genommen eine Partei, die sich zumindest in Teilen gegen diesen Niedergang stößt. Das ist die FPÖ. Ich glaube, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Nehmen wir jetzt die optimistischen Umfragen her, sagen wir es sind 30%. Das bedeutet, dass offenbar 70% der Österreicher der Meinung sind, dass A, entweder der Kurs stimmt, beziehungsweise B, wenn es so weitergeht, ist es eigentlich auch nicht schlimm. Oder man ist der Meinung, dass das, was momentan passiert, positiv ist. Und da, wie ich schon vorher gesagt habe, okay, das Wesen der Demokratie ist, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen.
Aber ich glaube, es ist eine lustige Diskrepanz, wenn man heute fragen würde, wollen Sie einen Bandenkrieg oder eine Schießerei vor Ihrer Haustür, weil wahrscheinlich 99% der Leute sagen nein. Mhm. Wollen Sie, dass Ihr Kind keine Schulbildung bekommt, werden auch 99% der Leute nein sagen. Oder wollen Sie ein Kalifat in Österreich, wird wahrscheinlich auch so gut wie jeder nein sagen. Und trotzdem ist aber diese Idee, die FPÖ zu wählen oder ein bisschen jetzt auch mittlerweile schon die ÖVP zu wählen, wahnsinnig groß, weil man dann irgendwie was Zurechtes wählt. Also das ist schon ganz gut gelungen, dass man in der Sache eigentlich ÖVP, FPÖ, wo auch immer man sich dann sieht, durchaus Recht gibt und trotzdem dann sie nicht wählt.
Also es gibt ja diesen wunderbaren Satz von der Hannah Arendt, die ja schon vor in den 70er Jahren geschrieben hat, dass die Aufgabe der Medien ja in unserer Gesellschaft darin besteht, dass die Menschen die wichtigen Zusammenhänge nicht verstehen. Ja. Und das ist genau das, was Sie jetzt da ganz, ganz genau auf den Punkt gebracht haben. Ja? Also das heißt, die Menschen verstehen nicht den Zusammenhang zwischen Babler, Ludwig, ja, und der Situation in Wien. Die verstehen nicht, dass die dafür verantwortlich sind, dass die ganze Gesellschaft demobilisiert wird, dass die dafür verantwortlich sind, dass die Menschen nur mehr auf den Staat starren, dass aus der Gesellschaft jede Eigeninitiative rausgeprügelt wird durch so eine Politik, ja, die Eigendynamik einer Gesellschaft und des Marktes total unterschätzt wird. Babler suggeriert ja, dass man alles, das vom Staat aber alles gemacht werden kann.
Mit der Milliardärsteuer.
Ja, mit diesen Steuern. Und er lebt dann in so einer Fieberwelt, in so einem Fieber Traum, ja, in so einem Fieber.
Er meint es aber ernst.
Er hat in seiner Pimperlstadt in Niederösterreich 10.000 Arbeitsplätze geschaffen, sagt er, wo ihm sogar das Profil vorgerechnet hat, dass das gänzlich unmöglich ist. Ja. Das sind alles Fantasien. Also wir haben es mit Leuten zu tun, die leben in einer infantilen Alexander Kistler, in einer infantilen Fantasiewelt, ja, und machen mit dem Politik, und leider Gottes stehen die meisten Medien auf der Seite von denen, und deswegen begreifen die Leute den Zusammenhang.
Und ich meine, nur hinzuzufügen, sondern gerade, wir erleben jetzt ja, das sind auch Sachen zum Beispiel, da muss man sich dann an das Ex-EU-Mitglied Großbritannien wenden, weil bei uns in den Medien wird das nicht geschrieben, es war jetzt an der polnisch-weißrussischen Grenze so, dass anscheinend dort die Migranten oder die Flüchtlinge oder wie man es nennen möchte, eben mit selbstgemachten Speeren die polnische Grenzpolizei angreifen. Ein polnischer Grenzpolizist, der 21-Jährige, ist dabei ums Leben gekommen. Ich glaube, man muss nämlich jetzt auch langsam mal das Bild ein bisschen ändern, wo es immer dieser Eindruck geweckt wird, vor allem bei uns von den Migrationsexperten, und da benutze ich diese Anführungszeichen ganz bewusst, das ist eigentlich, und ich habe mir auch den Begriff Remigration benutzt, dann werde ich den anderen Begriff auch anbringen, ich meine, es ist im Grunde eine Invasion. Mhm. Und man kann den Begriff Invasion durchaus benutzen aus einem Grund, weil der Unterschied zwischen Migration und Invasion ist im Grunde ganz leichter. Migration ist was, was ich kontrollieren kann. Migration ist, wenn man sagt, okay, es gibt Leute, die wollen wir hier, und Leute nicht. Die können kommen, die wir wollen, und die hier sind und die wir nicht wollen, kann man auch wieder abschieben. Wenn ich keine Kontrolle habe über wer in mein Land kommt, dann bin ich Opfer einer Invasion. Das ist die Definition der Invasion. Es kommt jemand und sagt, ich komme jetzt zu dir und bleib bei dir. Und du kannst nichts dagegen machen. Das ist eine Invasion. Man nennt es jetzt euphemistisch eine unkontrollierte Migration. Das ist, unkontrollierte Migration ist nur ein anderes Wort für Invasion. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil das neue Schreckgespenst in der österreichischen Presse ist ja die Urbanisierung. Die Urbanisierung. Ich arbeite selbst, ich bin 3 Tage die Woche in Budapest, ich kann den Zusehern garantieren, dass also das Leben in Ungarn nicht so schrecklich ist, wie man es sich vorstellt. Ich kann dort interessanterweise im Internet von der New York Times bis CNN, selbst die blaue Seite vom ORF, kann ich da problemlos erreichen. Also ich warte immer nur darauf, dass dann die ungarische israelische Polizei mir ins Genick atmet und sagt, ich werde jetzt verhaftet für diese widerständliche Tätigkeit, der ich mir dort schulden kommen lasse. Aber es gibt zum Beispiel in Budapest gibt's mehr Juden als wie Muslime, ist darum auch eine der Städte, wo sie Juden auf die Straße trauen können. Also so viel zum aus der Geschichte lernen. Und es ist ein Land, wo zum Beispiel diese ganzen Probleme, die wir jetzt in Wien haben, die existieren dort nicht. Und genau wie der Heizmann völlig richtig gesagt hat, das ist die Konsequenz einer Politik, die bei uns betrieben worden ist. Man tut jetzt so in der Politik und den Medien, das ist wie ein Tsunami, das ist passiert, das war völlig, das ist über uns gekommen, das war wie ein Schnupfen, wenn man es einfängt. Das war eine bewusste Politik, ich möchte schauen, und man sollte, würde der FPÖ empfehlen, wenn sie clever sind, einfach mal die ganzen Aussagen zum Beispiel vom Bürgermeister Ludwig, wie er gesagt hat, na, die paar Tausend schaffen wir auch noch locker, das ist alles kaputt, Wien ist eine offene Stadt. Ja, wie man gesagt haben, wer für alles offen ist, ist nicht mehr ganz dicht. Und in genau der Situation befinden wir uns jetzt.
Ja, absolut, ja.
Und wenn Orban ist, ich würde sogar als FPÖ, oder ich würde sie sagen, so okay, schauen wir uns an, was bedeutet diese sogenannte Orbanisierung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, gewisse Dinge bin ich auch nicht begeistert. Ich gerade in Bezug auf uns dann, glaube ich, sind die Ungarn, das ist ein bisschen absurde Politik, die da verfolgt wird. Aber was die ungarische Innenpolitik anbelangt, Familienförderung, innere Sicherheit, praktisch Nullmigration, das sind alles Dinge, wo 90% der Österreicher zumindest sagen würden, ja, aber wie die Frau Schütz völlig richtig gesagt hat, dann geht es zur Wahl und dann sind die Parteien, die für das einstehen, sind bei 25%.
Das ist ja, aber nur also zum Beispiel auch das, was die ungarische Politik in Bezug auf Österreich betrifft, muss man ja dann auch differenziert sehen, weil der Herr Nehammer hätte die Möglichkeit, sich in einen Zug zu setzen nach Budapest sofort und mit ihm auszuverhandeln, wie man gemeinsam mit der Migration umgeht, weil er könnte ja ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann könnte man den Zaun vielleicht noch höher machen und noch von der Ausdehnung her größer machen und dann wären es allen geholfen. Und genauso gut müssen wir das mit den Ländern machen, die zum Beispiel an die Steiermark grenzen, auch dort muss man hinfahren und das machen, man kann nicht das alles machen. Nur leider Gottes ist die ÖVP ein Beiwagel von den Grünen geworden, das ist wirklich das Drama und ich sage das immer bei Toskus, ich sage, die SPÖ müsste eine Bittprozession veranstalten und ins Burgenland gehen und deren bitten, dass er die Führung der Partei übernimmt. Die ÖVP muss eine Bittprozession zu Sebastian Kurz veranstalten, egal wo er auch immer ist und bitten, diese Partei wieder zu übernehmen. Aber sie gehen ja, die Partei wird sofort aus dem Stand 5-6% gewinnen und ich glaube, das, was da jetzt gemacht wird, also da muss man kein Kurz-Fan sein, um zu sagen, also da kann es nur besser werden mit einem Kurz. Ja? Auch wenn viele an einem Kurz natürlich berechtigt zu kritisieren ist und ich sehe, wie das den Herrn Nehammer da quält, was ich da sage.
Aber nicht den Herrn Nehammer. Das ist
Aber wie das. Aber ich weiß, man muss es, also selbst in der Krise, in der größten Krise, muss man Kurz und den burgenländischen Landeshauptmann schlucken. Das nutzt alles nichts, obwohl die beide keine einfachen Personen sind.
Ich bin sogar in Neigung, der vorher sogar das erste Mal zustimmen, weil es ist einfach absurd, wenn jetzt der Carsten Nehammer schaut. Und übrigens das gleiche in Deutschland anscheinend mit Friedrich Merz, wenn man der Bild-Zeitung glauben kann, dass die jetzt schon wieder reden von einer Koalition mit der.
Das ist verrückt, ne?
Also,
wenn jetzt noch Ottmar Karas EU-Kommissar wird.
Der beste Experte, habe ich
gehört. Danke,
aber der Ottmar Karas
ist so gescheit und
so gut und der ist einfach so begnadet.
Und extrem beliebt in der ÖVP.
Ja, genau.
Also wir werden sehen, was da rauskommt, auch bei der Entscheidung über den EU-Kommissar und werden das in der nächsten Sendung diskutieren. Ich darf mich bei Ihnen beiden fürs Kommen bedanken und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken.